Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloc Iserlohn. Und heute nehme ich Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, mit in den Iserlohner Luftschutzstollen am Fritz-Klühn-Platz in Iserlohn, wo zurzeit die Anne-Frank-Ausstellung zu sehen ist. Mit dem Mikrofon unterwegs Charlotte Kroll. In und über die Ausstellung informieren uns die Iserlohner Pascal Wiedemann, Malu Neumann und Nora Selmi. In Begleitung der Iserlohner Sozialarbeiterin Sabine Hinterberger und dem Museumspädagogen Peter Häuser. Herzlich willkommen. Peter Häuser, der Iserlohner Museumspädagoge, begrüßte die Gruppen und informierte über den Luftschutzstollen.
Unten rechts dieses dunkle Zickzack, das ist der Eingangsvorbau, der jetzt nicht mehr da ist, der gesprengt worden ist. Unten links dieses helle Polygon, das ist der Eingang, der hätte gebaut werden sollen, den wir jetzt genommen haben. Das Ganze also bestehend aus zwei geraden Achsen und zwischendrin einer gewinkelten Verbindungslinie und einigen Seitengängen, diente dem Schutz der Menschen, die also hier im Gang in den Gängen Zuflucht gefunden haben, die hier standen, aber auch zum großen Teil saßen, auf niedrigen Bänken in Kniehöhe, die sich an den Seiten entlang gezogen haben. Aber auch bestehend aus einigen Seitengängen, und zwar hier oben zum Beispiel und hier, das sind die Toilettenanlagen. Die Lage des Stollens unter der obersten Stadtkirche, unter den angrenzenden Gebäuden. Der Stollen zieht sich also unten drunter durch, ist überdeckt von den großen Gebäuden oben drüber. Das sieht jetzt schön aus. Man meint, es hätte viel Schutz geboten, wenn oben drüber eine Kirche steht. Aber die Fundamente reichten sehr tief und reichten sehr weit nach unten. Also wenn der Kirchenbau in Brand geraten wäre und eingestürzt wäre, dann hätte es durchaus sein können, dass die ganze Kirche nach unten rauscht und die Gänge zu sind. Also der Schutz war weitaus geringer, als man im Grunde sich denn erhofft hatte. Und nun denkt man, dass eine Stollen unter der Stadt, unter der Kirche, unten im Berg ein großer Schutzraum ist und fast nicht erreichbar ist. Aber nun sehen Sie hier auf dem dritten Bild, dass davor ein Haus stand, und zwar dort, wo jetzt der Spielplatz sich befindet. Und dieses Haus ist in Brand geraten und oben drüber in der Stadtmauer sehen Sie auch eine Lücke. Da ist eine Granate und eine Bombe durchgesaust und hat das davorliegende Haus in Brand gesetzt. Woher wussten die Amerikaner, die Alliierten, dass sich hier hinter diesem Haus ein Stollen befindet? Ganz einfach, die Leute, die es hier gebaut haben, das waren russische Zwangsarbeiter, die im Dulo, HEMA stationiert waren, inhaftiert waren und die hier mitgeholfen haben, diesen Stollen zu bauen. Die wussten aber nicht, wohin mit dem Schutt, weil nämlich die LKWs waren an der Front, Pferdekarren an der Front. Hier war nichts. Hier waren Schienen auf dem Boden, auf denen kleine Loren gefahren sind, also kleine Wägelchen gefahren sind. Also wohin mit dem ganzen Dreck? Raus vor die Tür. Das heißt also, die haben die Schienen rausgelegt bis vor die Tür und draußen die Straße vollgefüllt von der Kreuzung bis zum großen Torbogen und zum Pot. Das war natürlich eine Visitenkarte für die Flieger, die oben drüber kreisten. Und insofern haben die auch diese Visitenkarte sehr wohl verstanden und haben eine Bombe abgeworfen, die also den Eingang wirklich nur um wenige Meter verfehlt hat. Und dadurch, dass der Stolleneingang hier noch nicht gebaut war, nicht richtig befestigt war, hätte das auch richtig ins Auge gehen können. Ein Blick noch nach oben. Sie sehen hier über uns einen Felsen, und zwar ein Korallenriff. Und zwar, wo ich hinleuchte, da sind lauter kleine weiße, runde Pünktchen zu sehen. Das sind die Korallen. Die sind ungefähr 400 Millionen Jahre alt. Das ist natürlich sehr schön, sehr dekorativ, aber wenig hilfreich für die Stollenbauer, weil der Fels war sehr hart und sehr widerstandsfähig, aber er war auch von lauter Klüften und Spalten und Rissen durchsetzt, sodass der Berg nicht horizontal lagerte und längst nicht so schön statisch stabil gelagert war, wie es hätte sein können.
Mit dem Geschichtskurs der Gesamtschule Iserlohn, Klasse 12 und einer Gruppe Bundesfreiwilliger bin ich im Iserlohner Luftschutzstollen und darf die Anne-Frank-Ausstellung in diesem besonderen Ort erleben. Die Peers sind Malu Neumann, Nora Selmi und Pascal Wiedemann.
Gehen wir mal nach hinten.
Sie kommt ab. Gebt mir noch ein bisschen Leute. Ihr könnt euch auch noch weiter hier rumstellen.
Ja.
Hier kann man Anne Frank sehen. Das ist 1942 entstanden, also schon während des Zweiten Weltkrieges. Zu dieser Zeit war Anne Frank 13 und fing auch an, ihr Tagebuch zu schreiben. Das Foto wurde auch von ihrem Vater Otto Frank fotografiert, weil er ein ambitionierter Hobbyfotograf war und sein liebstes Profil war seine Familie. Deswegen hat man auch heutzutage immer noch viele Fotos von Anne und Geschwister. Das ist eins der letzten Fotos, das entstanden ist, weil in der darauffolgenden Zeit fing das Versteckspiel an. Es wäre ein viel zu großes Risiko gewesen, dass sie aufgeflogen wären. Anne Frank war das große Vorbild, weil sie so mutig war, weil auch das Tagebuchschreiben ist Risiko gewesen. Und ihre klare Schilderung, die Gefühle, die die Menschen in der damaligen Zeit hatten. Und deswegen erinnern wir auch noch heute an sie. Außerdem hatte sie auch sehr großen Spaß am Schreiben, weil sie immer Schriftstellerin werden wollte. Dann gehen wir einmal weiter zum nächsten Bild. Hier sieht man einmal die beiden Eltern von Anne Frank, Edith Holländer und Otto Frank. Das ist zu ihrem Hochzeitsdatum am 12. Mai 1925 in der Aachener Synagoge. Das ist ihre alte Heimat gewesen, bevor sie geflohen sind. Beide waren sehr gläubig und Edith ging auch regelmäßig in die Synagoge und Otto eher weniger.
Das Bild zeigt Anne Frank als Kleinkind, in der Mitte die Mutter Edith und rechts die Schwester Margot. Das Bild ist entstanden 1933 im März in einer Fotobox in Frankfurt am Main. Lustigerweise hatte die Fotobox eine integrierte Waage, deshalb kann man halt ablesen, dass die drei, obwohl man das eigentlich gar nicht glauben kann, zusammen 110 Kilo gewogen haben. Dies ist eins der letzten Bilder der Familie, das in Frankfurt am Main entstanden ist, da die Familie ja unmittelbar danach nach Amsterdam gezogen oder geflohen ist. Die Familie ist nur aus einem Grund so früh geflohen und konnte sich so früh retten, weil die Eltern Otto Frank und Edith Frank das, was in Deutschland passiert ist, schon vor der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler sehr ernst genommen haben. Dazu möchte ich einmal ein Zitat vorlesen von Otto Frank. Ich erinnere mich schon 1932, dass SA-Gruppen vorbeigezogen sind und gesungen haben, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Also das war schon deutlich sichtbar. Und ich habe gleich mit meiner Frau gesprochen. Wie können wir hier nur wegkommen? Aber es ist ja schließlich die Frage, wie kann man seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn man weggeht und alles mehr oder weniger aufgibt? Also an dem Zitat kann man schon sehr deutlich erkennen, dass Otto Frank sich sehr große Sorgen um seine Familie gemacht hat und es seiner Familie nicht gut ging, weil sie sehr große Angst hatten. Andere jüdische Familien hatten natürlich auch Angst und haben sich große Sorgen gemacht. Es war ja nicht das erste Mal, dass es Hass gegen Juden gab und deshalb haben die meisten Familien gedacht, das sei nur eine Phase und geht schon wieder vorbei. Otto Frank aber nicht. Und deshalb ist Otto Frank auch mit seiner Familie nach Amsterdam gegangen. Die Familie hatte ziemliches Glück, weil es war zu der Zeit nicht einfach, das Land zu verlassen. Otto Frank hat in der Firma Opekta gearbeitet und hatte dort eine sehr hohe Anstellung und konnte deshalb mit seiner Familie nach Amsterdam, weil er dort eine Außenstelle annehmen konnte. Ja, der Umzug war für die Familie natürlich nicht leicht, da sie nicht nur ihre Familie in Frankfurt am Main zurücklassen mussten. Sie lebten dort in einem großen Haus und mussten halt nicht nur Möbel und das Haus zurücklassen, sondern alle Freunde und Bekannte. In Amsterdam war es aber doch gar nicht so schwer für die Familie. Otto Frank hat durch die Arbeit viele neue Kontakte geknüpft und hat auch ganz viele Bekannte kennengelernt. Und die beiden Töchter, Anne und Margot, haben sich in der Schule auch gut zurechtgefunden, haben ganz schnell die Sprache gelernt. Und die einzige, der es in Amsterdam gar nicht gefallen hat, war die Mutter Edith, weil sie nicht gearbeitet hat. Und sie hat die Sprache halt einfach nicht gelernt. Und man konnte im Nachhinein ganz viele Telegramme zurückverfolgen, wo sie ihren Freundinnen in Frankfurt am Main geschrieben hat, wie sehr sie das vermisst, wie gerne sie zurückkommen würde. Aber es ging einfach nicht.
Radio Iserlohn unterwegs. Heute im Iserlohner Luftschutzstollen, wo Malu Neumann, Nora Selmi und Pascal Wiedemann uns die Anne-Frank-Ausstellung näher bringen.
Auf diesem Bild sieht man Anne Frank in einer Schule 1941 in den Niederlanden. Damals war sie noch von einem Gymnasium. Ich habe jetzt die Frage an euch, was glaubt ihr denn? Hat Anne Frank eher Deutsch oder Niederländisch gesprochen?
Niederländisch.
Ja. Es ist so, dass Anne Frank Deutsch zwar als ihre Muttersprache gesehen hat, aber die niederländische Sprache einfach wesentlich schöner fand und deswegen auch ihr Tagebuch auf Niederländisch geschrieben hat. Das Foto ist halt auf einem normalen Gymnasium entstanden und kurze Zeit später fing das dann an, dass sie auf ein jüdisches Gymnasium gehen musste, bevor man ihr dann gesagt hat, du darfst gar nicht mehr zur Schule gehen. Auf diesem Foto hier ist Anne Frank 11 oder 12 Jahre alt. Und das war noch relativ unbeschwert in den Niederlanden. Also sie konnte zur Schule gehen, hatte ihre Freunde. Man hatte von dem Nazi-Terror hier in Deutschland zwar mitbekommen, aber nicht so extrem, wie es dann später war nach der deutschen Besatzung der Niederlande.
Am 9. November 1938, wisst ihr, was da passiert ist? Das ist die dramatischste Nacht für die jüdische Bevölkerung damals gewesen. Genau, also da wurden Synagogen und jüdische Geschäfte abgebrannt und nur die umliegenden Häuser wurden gelöscht. Also kein einziges jüdisches Haus wurde gelöscht, nur die Häuser, die sich daneben befunden haben. Und wie man hier an dem Foto sehen kann, war es in Amsterdam noch relativ ruhig, aber trotzdem nahm die Angst nach dieser Nacht extrem zu. Deswegen fürchteten sich die Franks auch sehr um ihre Bekannten und Freunden, die sie natürlich in ihrer alten Heimat zurücklassen mussten. Und deswegen holten sie nach der Nachricht auch die Großmutter Rosa Holländer zu sich, was natürlich auch sehr schwer war, also für eine alte Frau auch ihre Heimat zu verlassen und in ein komplett neues Land mit einer anderen Sprache zu fliehen. Das war natürlich auch nicht einfach. Am 1. September 1939 erhielten sie die Nachricht, dass Deutschland Polen überfallen hatte und der Krieg begann. Deswegen nahm die Angst auch noch mehr zu, weil im Radio hörten sie auch, dass Juden und Jüdinnen auf öffentlichen Plätzen gedemütigt und erschossen wurden. Und dann weitete sich der Krieg auch noch nach Westeuropa aus. Und obwohl die Niederlande ein neutrales Land war und sie deswegen nicht zu große Befürchtungen hatten, wurde das auch 1940 von den deutschen Truppen erreicht und sie marschierten ein. Das änderte natürlich auch das Leben der Franks. Und Otto plante halt schon lange zuvor auch das Land zu verlassen und schon wieder zu fliehen, diesmal nach Amerika. Jedoch erhielt er kein Visum, weil schon zuvor sehr viele jüdische Familien nach Amerika geflohen sind und sie konnten und wollten nicht mehr Juden aufnehmen, weil sie einfach zu große Angst auch von Angriffen hatten. Und nach dem gescheiterten Fluchtplan bekam Margot 1942 einen Anruf, dass sie sich für ein Arbeitslager melden sollte. Und das war natürlich auch eine katastrophale Lage, weil Otto hatte schon gehört, dass die Arbeitslager dieses getarnt waren und dass es sich bei diesen Lagern um Konzentrationslager gehandelt hat. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, wieso sich die Franks versteckten, weil die das Risiko einfach nicht weiter eingehen konnten.
Die Peers, Pascal Wiedemann als Bundesfreiwilliger und Malu Neumann sowie Nora Selmi, Schülerin der Gesamtschule Iserlohn, führen heute durch den Stollen, durch die Anne-Frank-Ausstellung.
Dies ist das erste Bild, das das Versteck der Familien zeigt. Das Versteck befand sich in den Niederlanden, in Amsterdam in der Prinzengracht 236 und war über dem Lager der ehemaligen Firma von Otto Frank, Opekta. Die Familie Frank zog dort am 6. Juli 1942 ein. Eigentlich wollten sie erst später einziehen, aber wie Malu gerade schon erklärt hat, war ausschlaggebend der Brief, der die Tochter Margot in das Arbeitslager bringen sollte, und dann sind sie sofort eingezogen. Die Familie wohnte dort nicht alleine, sondern insgesamt mit 8 Personen zusammen. Mit der Familie wohnte dort die Familie van Pelt mit ihrem Sohn Peter und der ehemalige Zahnarzt Dr. Fritz Pfeffer. Es ist das Zimmer von Anne Frank und man sieht auch, dass dort 2 Betten drin standen. Und zwar hat sie sich das Zimmer nicht, wie man denkt, mit ihrer Schwester Margot geteilt. Die schlief nämlich bei den Eltern, sondern mit dem Zahnarzt Dr. Fritz Pfeffer, mit dem sie sich am Anfang noch sehr gut verstanden hat. Mit der Zeit ist das immer weniger geworden, also die beiden hatten immer mehr Konflikte, was daran liegt, dass Anna ein sehr quirliges Kind war. Also Anna hatte große Probleme damit, gerade sitzen zu bleiben. Sie redete viel, war quirlig. Und das mochte Fritz Pfeffer halt gar nicht. Er wollte, dass das Zimmer immer ganz aufgeräumt ist, alles an seinem Platz ist und wollte auch, dass sie nicht den ganzen Tag rumläuft, sondern einfach nur still sitzt. In ihrem Tagebuch nennt sie Dr. Fritz Pfeffer dann auch Dr. Dussel. Trotzdem hat alle Personen im Tagebuch anders benannt, weil sie halt sehr bedacht war und immer daran gedacht hat, falls das Versteck mal auffliegt oder jemand das Tagebuch findet, und wollte die Identität ihrer Familie und der anderen Personen bewahren. Trotzdem gab es im Versteck natürlich auch noch andere Konflikte, da es halt, wie schon gesagt, über dem Lagerräumen der Firma war und die Familie musste wirklich den ganzen Tag mucksmäuschenstill sein. Also sie durften kein einziges Wort sagen, sie durften nicht ans Fenster. Sogar ein Niesen oder ein Umkippen des Glas hätten dazu führen können, dass die Familie auffliegt. Sie konnten nicht das Wasser betätigen, sie konnten nicht die Toilettenspülung abspülen, also sie konnten wirklich keinen einzigen Mucks machen und deshalb war es halt wirklich sehr schwer, dort den ganzen Tag zu verbringen. Anne verbrachte ihre Tage damit, in ihr Tagebuch zu schreiben, wie wir ja wissen. Und noch dazu schrieb sie auch Kurzgeschichten und Gedichte. Außerdem war Anne sehr wissensdurstig, also sie wollte immer sehr viel lernen, bat ihren Vater oft darum, ihr Sachen beizubringen, hatte auch oft die Hausaufgaben ihrer älteren Schwester gemacht und hatte außerdem, wie man an den Posters auf dem Bild auch noch sehen kann, ein Faible für Stars und Sternchen. Als sie noch in Frankfurt am Main lebte und bevor der Krieg angefangen hat, ist sie mit ihren Freundinnen sehr gerne ins Kino gegangen. Was sie dann natürlich nicht mehr machen musste, weil das auch eins der Judengesetze war, dass jüdische Menschen nicht mehr in die Kinos durften. Und deshalb hat sie sich halt sehr gefreut, wenn die Helferinnen und Helfer des Verstecks ihr Zeitschrift mitgebracht haben, und hat sie dann noch sehr oft in ihrem Zimmer aufgehangen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Hier sieht man Mie, Otto Frank, Kleimann, Kugler und Bieb. Das Bild ist unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und zeigt halt, wie schon gesagt, die Helferinnen und Helfer der Untergetauchten. Ohne dies den Menschen im Versteck gar nicht möglich gewesen wäre zu überleben, weil die Helferinnen und Helfer hatten extrem wichtige Aufgaben. Also sie galten einmal als soziale Kontakte für die Familien und haben sie mit Informationen von draußen versorgt, also wie der Krieg verläuft, wie die Situation der Juden ist. Außerdem haben sie auch mit Büchern und Zeitschriften versorgt, aber auch mit Kleidung. Das Wichtigste war natürlich Lebensmittel und Getränke, weil die Familien hätten es ohne Lebensmittel und Getränke wahrscheinlich keine 2 Wochen in dem Versteck geschafft. Und das war extrem schwierig für die Helferinnen und Helfer, da man sich im Zweiten Weltkrieg befand und eine Lebensmittelknappheit in Deutschland herrschte. Also es war nicht einfach, dass man in den Supermarkt gehen konnte und einkaufen konnte, sondern jeder hatte vorgeschriebene Rationen. Und somit war es extrem schwer, einfach für 8 weitere Personen Lebensmittel zu besorgen. Das heißt, es waren nicht nur diese Helferinnen und Helfer involviert, sondern auch andere Menschen, darunter Händler, also Einzelhändler oder Marktverkäufer, die den Familien unter der Hand etwas mehr Lebensmittel gegeben haben. Schlussendlich mussten sich die Helferinnen und Helfer dann aber auch Lebensmittelkarten auf dem Schwarzmarkt besorgen, weil sie es sonst einfach nicht geschafft hätten, die Familie zu ernähren. Die Frage, die man sich dann stellt, ist, warum haben sie überhaupt geholfen? Weil ihnen war ja klar, dass die Helferinnen und Helfer auch verfolgt hätten werden können, weil das natürlich eine extrem schwere Straftat zu dieser Zeit war. Aber für sie war es einfach selbstverständlich, weil die Familie Frank van Pelz und auch Fritz Pfeffer waren Freunde von ihnen und sie haben nicht darüber nachgedacht, was sie da tun. Es war einfach für sie selbstverständlich, ihren Freunden zu helfen. Außerdem waren sie halt auch Gegner der Judenverfolgung und haben alles dafür getan, den Juden zu helfen. Die größte Frage, die man sich stellt, finde ich, wenn man dieses Bild sieht, ist, was mit den anderen im Versteck passiert ist. Und im Vorfeld kann man schon sagen, dass Otto von Frank der einzige der 8 Personen war, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Man weiß ja, dass am 4. August 1944 das Versteck von wem auch immer verraten wurde und alle Personen umgebracht wurden. Also van Pelz wurde Anfang Oktober 1944 in Auschwitz in der Gaskammer ermordet. Otto berichtete Miep später, dass er mit eigenen Augen gesehen hat, wie van Pelz in die Gaskammer gebracht wurde. Auguste van Pelz kam am 9. April 1944 im KZ Buchenwald um und ihr Sohn Peter wurde am 5. Mai, am Tag der Befreiung, in einem anderen KZ ermordet. Dr. Fritz Pfeffer verstarb in demselben KZ an der Krankheit Ruhr. Das war eine Darminfektion, die durch infektielle Bakterien entstanden ist. Edith starb am 6. Januar 1945 im Frauenlager in Auschwitz an einer sehr schweren Krankheit, getrennt von ihren beiden Töchtern. Anne und Margot Frank waren zusammen, als sie starben. Sie waren erst auch in Auschwitz, dann wurden sie deportiert, da sie sich wegen den katastrophalen hygienischen Situationen dort in den Lagern mit mehreren Krankheiten infiziert haben. Erst mit Krätze, dann mit Läusen und dann auch mit Typhus sind sie beide an diesen Krankheiten gestorben. Im Nachhinein weiß man halt, dass Otto Frank der Einzige war, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Und die beiden Männer, also Kugler und Kleimann, wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch verfolgt, deswegen, weil sie den Familien in dieser Zeit geholfen haben. Kleimann wurde freigelassen, da er eine Krankheit hatte, und Kugler floh. Die Helferinnen und Helfer haben den Krieg auch überlebt. Die 2 Frauen wurden nicht strafrechtlich verfolgt, da man zu der Zeit Frauen einfach sowas nicht zugetraut hat. Die Nazis dachten, das sind nur Frauen, die können nichts großartig dazu gemacht haben, und deshalb wurden die beiden Frauen nicht strafrechtlich verfolgt.
Auszug aus Anne Franks Tagebuch, Montag, 26. Juli 1943, gelesen von Finn Klein.
Beste Kitty, gestern war ein stürmischer Tag und wir sind noch immer aufgeregt. Eigentlich kannst du fragen, welcher Tag bei uns ohne Aufregung vorbeigeht. Morgens beim Frühstück gab es zum ersten Mal Voralarm, aber das störte uns nicht, weil es bedeutet, dass die Flugzeuge an der Küste sind. Nach dem Frühstück habe ich mich eine Stunde hingelegt, denn ich hatte Kopfschmerzen. Und dann ging ich hinunter ins Büro. Es war ungefähr 2 Uhr, um 2:30 war Margot mit ihrer Büroarbeit fertig. Sie hatte ihren Kram noch nicht wieder weggeräumt, als die Sirenen heulten. Daher ging ich mit ihr hinauf. Es war höchste Zeit, denn 5 Minuten später fing die Schießerei an. So laut, dass wir uns in den Flur stellten. Das Haus dröhnte und die Bomben fielen. Ich drückte meine Fluchttasche an mich, mehr als um mich an etwas festzuhalten, als um zu flüchten, denn wir könnten ja doch nicht weg. Nach einer halben Stunde kamen weniger Flugzeuge. Bald roch es überall nach Brand. Und draußen sah es aus, als ob dicker Nebel über der Stadt hing. Ein so großer Brand ist kein schöner Anblick, aber wir waren froh, dass wir es mal wieder glücklich hinter uns hatten. Abends beim Essen. Luftalarm. Wir hatten ein leckeres Essen, aber der Appetit verging mir schon allein bei dem Geräusch. Es passierte jedoch nichts und eine Dreiviertelstunde später war die Gefahr vorbei. Als der Abwasch an die Reihe kam, Luftalarm, Schießen, fürchterlich viele Flugzeuge. Oh je, 2-mal am Tag, das ist sehr viel, dachten wir. Aber es half nicht. Wieder regnete es Bomben. Diesmal auf der anderen Seite, auf Schiphol. Die Flugzeuge tauchten, stiegen, es sauste in der Luft und es war sehr unheimlich. Ich versichere dir, dass ich meine Beine noch nicht gerade halten konnte, als ich um 9 Uhr ins Bett ging. Punkt 12 wurde ich wach. Flugzeuge! Ich sprang beim ersten Schuss hellwach aus dem Bett. Bis 1 Uhr war ich drüben, um 2:30 im Bett und 2 wieder bei Vater. Und sie folgten immer und immer noch. Dann wurde kein Schuss mehr abgegeben und ich konnte zurück. Um 2:30 bin ich eingeschlafen. 7 Uhr. Mit einem Schlag saß ich aufrecht im Bett. Van Daan war bei Vater. Einbrecher war mein erster Gedanke. Alles, hörte ich Van Daan sagen und dachte, dass alles gestohlen worden sei. Aber nein, es war ein herrlicher Bericht. So schön, wie wir ihn seit Monaten vielleicht noch nie in all den Kriegsjahren gehört haben. Mussolini ist abgetreten. Wir jubelten. Nach all dem Schrecklichen von gestern endlich wieder was Gutes. Hoffnung, Hoffnung auf das Ende. Hoffnung auf den Frieden. Deine Anna. Gelesen von Finn Klein.
Also hier kann man einmal das Tagebuch von Anne Frank sehen. Wisst ihr, was sie diesem Tagebuch für einen Namen gegeben hat?
Kitty.
Ja, genau. Anne hatte zu der Zeit, als sie sich noch versteckten, im Radio gehört, dass nach dem Krieg Tagebücher ein sehr wichtiges Erinnerungsstück sein werden, weil sie einfach am besten die Erinnerungen, Gedanken und Gefühle darstellen und auch die Angst vor allem zeigen, die die Personen in der Zeit halt empfanden. Und deswegen hat sie frühzeitig auch angefangen, ihre Schriften zu bearbeiten, weil sie, wie schon gesagt, halt immer Schriftstellerin werden wollte und sie wollte auch unbedingt, dass ihr Tagebuch veröffentlicht wird. Nachdem Otto Frank von dem Tod seiner beiden Tochter erfuhr, erhielt er das Tagebuch von einer der Helferinnen, Miep Gries, die nach dem Verrat nochmal in das Versteck gegangen ist, um persönliche Gegenstände zu sichern. Trotz erster Hemmungen, weil es natürlich nicht einfach ist, das Tagebuch der eigenen Tochter zu lesen, hat er es dann schließlich gelesen und er war auch sehr erstaunt, dass Anne Frank so viel realisierte in ihrem Alter, weil er dachte immer, dass sie das alles nicht ganz so wahrnimmt, weil sie noch so jung war. Und das faszinierte ihn halt auch. Und er las halt auch den Wunsch seiner Tochter, dass sie ihr Tagebuch veröffentlichen wollte, hat er dann auch den letzten Wunsch erfüllt und veröffentlichte das Buch 1997 unter dem Namen Het Achter Uis, weil das Tagebuch auch auf Niederländisch geschrieben worden ist. Und wäre Anne Frank heute noch am Leben, wäre sie über 70 Jahre alt. Und ich glaube auch, dass sie stolz darauf wäre, dass wir heute wie in dieser Veranstaltung noch an sie erinnern und sie als Vorbild sehen. Hier wollen wir nur den Bezug auf Iserlohn darstellen, weil man denkt immer, das ist alles so fern gewesen und das war hier nicht so schlimm, aber doch, das war es. Dies Bild, das ist die jüdische Familie Wallbaum, auch deportiert und vergast worden in Konzentrationslagern. Sie waren eine ortsansässige Familie, seit vielen Generationen haben sie in Iserlohn gewohnt und trotz alledem wurden sie dann von der Gesellschaft isoliert und verstoßen, obwohl sie über Generationen hier gelebt haben und auch Freunde und Bekannte hier hatten.
Wie man da oben sehen kann, ist das ja ein Ausschnitt aus dem IKZ von 2010. Und der ist halt so entstanden, dass ein Mann diesen Kleiderbügel gefunden hat und dann weiter recherchiert hat. Und dann ist, wie Malu gerade schon erzählt hat, die Geschichte der Familie Wallbaum wieder aufgerollt, die halt, wie Malu auch schon gesagt hat, eine jüdische Familie in Iserlohn war, die integriert in die Gesellschaft war, ein Herrenmodengeschäft hatte.
Ja, der wurde auch in der Prognomennacht verbrannt.
Man kann sehen, dass die Familie aus der kleinen Tochter Gerda und den Eltern bestand. Und dass alle drei ermordet wurden, die kleine Tochter und die Mutter und der Vater. An dieser Stelle wollen wir nochmal daran erinnern, dass diese Situation, wie sie früher war, ich denke mal, keiner von uns kann sich vorstellen, im Krieg gelebt zu haben oder auch die Angst gehabt zu haben, wie sie die Juden damals hatten, dass man von seiner Familie und seinen Freunden getrennt wird und einfach wegen seiner Religion ermordet wird. Wir, unsere Generation, wir haben natürlich damit nichts mehr zu tun. Aber wir müssen halt dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert und dass es nie wieder solche Situationen generell auf der Welt gibt, dass Menschen wegen ihrer Religion oder wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Nationalität oder wegen sonst irgendwelchen Faktoren getötet und ermordet werden. Auch in Deutschland leben ja viele verschiedene Nationen zusammen und ich denke mal, das klappt auch ganz gut. Also wir sollten immer daran denken, dass so etwas nie wieder passiert und uns auch an die Menschen damals zurückerinnern.
Vielen Dank. Wenn die beiden gerade gesagt haben, wir sollen dafür sorgen, dass es nie wieder passiert, dann erscheint es uns zu weit entfernt. Wir denken, es ist 70 Jahre her. Das Thema ist in Deutschland abgehakt. Aber das stimmt nicht. Weil wir sehen an anderen Ländern, wie schnell es gehen kann, dass es ganz anders wieder läuft. Wir sehen an Amerika, wie markig die Worte von Donald Trump sind. Wir sehen an Putins Russland. Wir sehen an der Türkei mit Erdogan, ganz extrem zurzeit. Wir sehen an anderen Machthabern in Europa, wie schnell es gehen kann, dass aus einem gemäßigten Volk mit einer gemäßigten Regierung plötzlich ein Rechtsruck passiert. Und das wollen wir natürlich in Deutschland nie wieder haben, weil genau wir erlebt haben, wie schlimm es ist, dass Menschen aus der eigenen Mitte plötzlich ausgeschlossen und vernichtet werden, getötet werden. Es ist immer wieder die Frage gestellt worden, ist diese Person, diese Familie deutsch oder jüdisch? Und einige haben sogar gesagt jüdisch. Es würde bei euch niemand die Frage stellen und auf den Gedanken kommen zu fragen, seid ihr deutsch oder evangelisch? Oder seid ihr deutsch oder katholisch? Oder muslimisch? Sondern diese Frage stellt sich für uns nicht, weil wir das Gegenteil erlebt haben und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht wieder haben. Und darum, ihr seid jetzt in dem Alter, wo ihr reinwachst, wo ihr euch bewusst werdet, welche Funktion ihr einnehmen könnt und wo ihr so langsam euch eurer Rolle in der Gesellschaft bewusst werdet, nehmt eure Aufgabe, eure Verpflichtung wahr, eure Chancen, eure Möglichkeiten wahr, um das, was wir hier gesehen haben, zu verhindern, dass es in Deutschland, in Iserlohn, nie wieder so weit kommt. Vielen Dank.
Jetzt nach der Anne-Frank-Führung frage ich jetzt eine Teilnehmerin, was können wir denn heute tun, damit Geschichte sich nicht wiederholt?
Zu dieser Frage gibt es viele Antworten. Aber um bei sich selber erstmal anzufangen, ist es so, dass man erstmal die Vorurteile gegen andere Menschen abbauen sollte.
Also ich denke, es ist auch extrem wichtig, dass man sich einfach dem Gruppenzwang nicht anschließt. Weil oft ist es so, wie auch damals bei den Nationalsozialisten, dass eine angefangen hat und sich dann alle angeschlossen haben. Und so ist das zum Beispiel, wie Malu gerade schon gesagt hat, bei Jugendlichen ja auch. Einer fängt an, mit solchen Sprüchen oder andere auszugrenzen und dann schließen sich andere an. Und so ist es eine Gruppe von Leuten, die andere ausgrenzen und dann vielleicht eine andere Gruppe von denen, die dann ausgegrenzt sind. Und ich denke, dagegen sollte man einfach was tun. Man sollte sich nicht dem Gruppenzwang anschließen, sondern die anderen beschützen und sich auch mal davor stellen. Da gehört Mut zu, weil das traut man sich nicht einfach so. Aber wenn man sich vielleicht mit 2, 3 anderen Leuten zusammentut und sagt, Leute, guckt mal, wir müssen da was tun oder wir müssen da einfach mal helfen, dann ist das gar nicht so schwer und das kann wirklich jeder.
Wie stellen Sie sich ein Leben in so einem Versteck vor?
Also ich kann mir das echt kaum vorstellen. Ich bin ein Flüchtlingskind, aber wir mussten uns jetzt in kein Haus oder so verstecken. Aber Flucht war schon grauenvoll, aber als ein sehr junges Mädchen sowas durchzumachen, kann ich mir echt kaum vorstellen.
Wie war die Führung jetzt für Sie?
Hat mich echt beeindruckt und ja, meine Freunde haben das gut gemacht.
Danke. Ein Leben im Versteck, was bedeutet das so nach der Anne-Frank-Führung?
Das Grauen schlechthin.
Und was können wir heute dazu beitragen, dass sich sowas nie wiederholt?
Offen mit unserer Meinung umgehen und die Meinung anderer akzeptieren und zulassen.
Auf jeden Fall aktiv gegen Menschen und Gruppen vorgehen, die andere Menschen wiederum ausschließen und aktiv zur Meinung stehen und Randgruppen unterstützen.
Wie war die Atmosphäre für Sie jetzt bei der Führung im Luftschutzstollen Altstadt Iserlohn?
Nach wie vor sehr, sehr bedrückend. Also obwohl wir noch nicht sehr eng standen und wir alle schön warm angezogen waren, fand ich es bedrückend und ich war froh, wieder das Tageslicht zu sehen.
Gab es neue Erkenntnisse?
Es gab auf jeden Fall noch was Neues. Also ich hatte mich ja schon ein bisschen informiert über die Anne Frank und wir waren ja auch in Amsterdam, aber einige private Infos wusste ich noch nicht.
Gerade die Einfachheit dieser Ausstellung war jetzt für mich als Gast auch beeindruckend. War das für Sie auch so?
Ja, einfach ein simples Bild zu sehen und dann dazu was erzählt zu bekommen, war auf jeden Fall etwas anderes, ja.
Herzlichen Dank. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn. Anne-Frank-Ausstellung, Sabine Hinterberger, was ist das Besondere an dem Projekt?
Das Besondere an der Ausstellung ist, dass es eine Kooperationsveranstaltung ist zwischen dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Dort werden die jungen Leute zu sogenannten Experten für Anne-Frank ausgebildet. Dem Stadtmuseum der Beschäftigungsförderung, wo ich mit dem Bundesfreiwilligen arbeite, und der Stadtbücherei und dem Jugendschutz der Stadt Iserlohn.
Und warum ist man da als Sozialarbeiterin mit einbezogen?
Wir sind verpflichtet, Seminartage für die Bundesfreiwilligen anzubieten. Und für uns ist das Thema Anne Frank ein ganz, ganz wichtiges. Für uns ist es wichtig, uns mit der Geschichte sowohl der Stadt als auch unseres eigenen Landes zu beschäftigen, um damit, ne, die Zukunft für heute mit den jungen Leuten zu gestalten.
Was war das Besondere heute für Sie an dieser Ausstellung, an dieser Führung?
Wenn man die Geschichte von Anne Frank kennt, wird sie durch die Peers oder die Jugendlichen, die gerade führen, nochmal ganz besonders, weil jeder hat seine ganz eigene Art, Geschichte zu erklären und bringt seine ganz persönliche Perspektive damit rein. Und das nochmal in dem Stollen selber, in dieser Enge, in der Kälte zu erleben, hat etwas ganz Besonderes.
Was sind Peers?
Peers sind sogenannte Gleichgesinnte, so wird das übersetzt. Es ist das Konzept des Anne-Frank-Zentrums, was bedeutet, dass immer Schüler durch die Ausstellung führen. Das heißt, auch Bundesfreiwillige führen, Bundesfreiwillige. Gleichaltrige, die wissen, was interessiert mich an dem Thema, sollen das für dasselbe Alter rüberbringen.
Herzlichen Dank, Sabine Hinterberger. Das war eine für mich sehr interessante Führung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen schönen Abend und grüße herzlich aus dem Iserlohner Luftschutzstollen am Fritz-Kühn-Platz in der Altstadt.
Infos zur Sendung und das Föloc-Programm finden Sie unter www.radio-iserlohn.de.
Alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.
Föloc, von Bürgern für Bürger.